Es regnete und regnete. Die Kinder hockten ums Bett von Jens, dem Ortsansässigen, dessen Mutter tagsüber nie anwesend war. Sie hockten und dösten, alle Bücher waren ausgelesen, alle Spiele ausgespielt, alle Träume vom Ferienspaß in den Bergen waren ausgeträumt. Die Wälder lagen vom Regen verschnürt wie ihre Hoffnungen von der Langeweile. »Was spielen wir Rommi?«, fragte Monika. »Och«, Mutter Jens, einen Gummielefanten im Mund. »Immer nur Damen und Könige.« Auch die anderen mochten die Karten nicht mehr. Gabi durchforstete das Radio, nichts als Gequassel. Nicht einmal ein Säuseln von Beat. »Ekliges Regenwetter«, seufzte Caroline. »Und die Bibliothek hat morgen auch noch zu.« »Lukas, was meinst du, Ost oder West?«
»Na, ich tippe mal auf Ost.«
»Ja, und wie kommst du drauf?«
»Ja, die Mutter scheint ja nicht anwesend zu sein oder selten anwesend zu sein. Wahrscheinlich arbeitet sie von früh bis spät. Und das war ja dann doch eher ein Phänomen im Osten. Im Westen dominierte und ja auch teilweise bis heute noch eher so das Alleinverdienermodell.«
Das stimmt, aber eben halt nicht nur das, was wir heute erfahren werden.
Ja, wir begeben uns heute auf Spurensuche nach der Frage, welche Rolle Kinder- und Jugendbücher in der ehemaligen DDR gespielt haben. Mit dabei sind die Kinder- und Jugendbuchexpertinnen Jana Mikota und Carola Pohlmann und auch der Illustrator Georg Barber, bekannt unter seinem Künstlernamen Attack.
East Side Stories. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von East Side Stories, Kinderland, Leseland. Und dieser kleine Eingangstext übrigens stammt von Franz Fühmann aus seinem wirklich verrückten Buch Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel, das 1978 erstmals erschienen ist. Und weißt du, Lukas, das ist wirklich ein wunderbares Sprachspielbuch, in dem der kleine Geist Küsli-Bürtin die etwas gelangweilte Kindergruppe mit Geschichten in Sprachrätseln, Lautmalerei, Stilblüten, Sprachwitz ins Denken und Diskutieren bringt. Und ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch ziemlich gut an mein Stottern, als ich das Märchen am Schneesee vorgelesen habe, an dem der Schneeseeklee wächst, wo das Schneeseeklee-Reh ist, die Schneeseeklee-Reh-Fee wohnt, die von Schneeseeklee-Reh-Fee-Zahnweh geplagt ist. Und ehrlich gesagt, nebenbei, Goethe und Hölderlin kommen auch darin vor und auch Homer und Hesiod.
Hey, und du hast es ohne ein Verhassblatt tatsächlich hingekriegt, das alles auszusprechen. Mein Respekt. Das kann sich aber eigentlich kein Lehrer oder keine Lehrerin ausdenken, oder?
Nee, dieses Buch ist so genial. Eigentlich ausdenken nicht, aber sie sollten es nutzen. Das Buch ist 2005 wieder erschienen. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat es der Schriftsteller Peter Hertling auf den Weg gebracht und auch auf die heutige Zeit tatsächlich behutsam angepasst.
Kannst du dich denn persönlich noch an deine Lieblingsbücher von damals erinnern?
Das waren natürlich im Laufe der Zeit wahrscheinlich viele, viele, viele. Aber wer erinnert sich nicht an Ellie und ihren Zauberer der Smaragdenstadt, an die Reise nach Sundewitt von Benno Plutra oder die Söhne der großen Bären von Lieselotte Wels-Kopf-Hinrich oder auch an den Hirsch Heinrich, illustriert von Werner Klemke. Oder auch wirklich an die schräge Operndiva Bella mit ihren Papageien von Elisabeth Shore in Szene gesetzt. Und dann, wenn ich drüber nachdenke und ich drüber nachgedacht habe, fällt mir auch noch eins ein, das ist das von Hans Fallada, Hoppel Poppel, wo bist du? Das ist so eine bittersüße Geschichte, in der das Kind sein liebstes Spielzeug, und es ist so ein Dackeltier auf Rädern, im Zug vergisst und es ist untröstlich. Ich habe das irgendwie total geliebt und ich habe es auch so eine Ausgabe im Antiquariat erwischt und sie meiner Nichte geschenkt. Aber ich glaube, sie hat es nicht gemocht. Es war ihr zu traurig.
Ja.
Und was sind deine Lieblingsbücher?
Also so das allererste Jugendbuch, an das ich mich wirklich gut erinnern kann, das waren die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren. Klassiker natürlich, absolute favorite, würde ich sagen. Bei Kinderbüchern erinnere ich mich so eher schemenhaft an diese polnischen Comichelden wie Bolek und Lolek zum Beispiel oder auch Koziołek Matołek. Das war so eine sprechende Ziege und natürlich auch den tschechischen Maulwurf Krytek. Ich war ja erst 7, als wir aus Polen nach Deutschland gekommen sind. Aber witzigerweise lese ich meinem 9-Jährigen gerade Krabat vor von Ottfried Preußler Und das ist noch eine alte Westausgabe von 81 und die Geschichte, die spielt ja in der Lausitz. Mhm. Und das Buch hatte ja riesige Erfolge in der BRD, aber eben auch in der DDR und sogar in Polen, spielt ja direkt im Grenzgebiet und ist auch inspiriert von so einer alten Sage der Sorben.
Das ist ja so ein Teil davon, wie unglaublich vielfältig denn doch die Literatur gewesen ist. Und man muss schon sagen, in der ehemaligen DDR herrschte wirklich kein Mangel an Kinder- und Jugendbüchern. Darüber sprechen wir ja heute auch unter anderem. Und wir wollen auch versuchen, so ein bisschen dem Vorurteil zu begegnen, dass in der Kinderliteratur der DDR nur eine langweilige sozialistische Berieselung geherrscht habe. Also diese Bilder, Pionierhass, hoch und ideologisch beeinflusste Erziehungsliteratur, die gab es natürlich auch. Da sind wir uns einig, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen.
Genau, denn wir wollen ja hier in diesem Podcast ja auch mit diesen ganzen Vorurteilen so ein bisschen abräumen und einen neuen Blick wagen. Aber jetzt erstmal so der Reihe nach würde ich sagen, kannst du uns einen Überblick oder so eine Entwicklung der Kinder- und Jugendbuchliteratur geben? Also so einen kleinen historischen Abriss.
Kinder- und Jugendliteratur in der DDR war ein Teil von Kunst und Literatur in einem natürlich System der staatlichen Förderung und damit auch der staatlichen Kontrolle. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Mhm. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, worüber wir sprechen. Der Kinderbuchverlag in der DDR hatte die bis zu 13-Jährigen im Blick.
Okay.
Die Verlage für die Jugend dann die bis 14- oder bis 18-Jährigen. Und ab 1974, also finde ich ziemlich krass, die bis 25-Jährigen.
Ja, da waren wir eigentlich sind keine Jugendlichen mehr.
Und in den 50er Jahren forderte die SED von ihren Schriftstellerinnen und Schriftstellern, erzieht unsere Kinder mit. Also das war ganz klar. Und ich meine, die wussten natürlich nicht nur um die Macht sozusagen der ideologischen Beeinflussung für die richtige Weltanschauung, sondern die meinten es auch wirklich ernst damit. Und ernst, das ist irgendwie, kann man so ganz praktisch irgendwie sich das vorstellen. Allein im Kinderbuchverlag wurden mindestens 628 Tonnen Papier zur Verfügung gestellt. Und das waren im Gegensatz zur Erwachsenenliteratur natürlich ein riesiger Anteil, wo man einfach gesehen hat, okay, das ist es uns wert und dafür gibt es auch Papier. Und ehrlich gesagt, ich habe für unser Gespräch Carola Pohlmann nach der Historie befragt. Carola Pohlmann ist Germanistin, Bibliothekswissenschaftlerin und seit 1993 Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendliteratur hier in der Staatsbibliothek in Berlin. Und sie forscht zur deutschen Kinderliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts, zur Sachliteratur für Kinder und Jugendliche und ist auch Mitglied der Kritikerjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und zuallererst wollte ich nochmal wirklich dieses Gesetz wissen, damit wir einfach mal wissen, wie es damals geklungen hat.
Okay, hören wir mal rein.
Es wurde auch ein Appell an Autorinnen und Autoren der Literatur für Kinder und Jugendliche verfasst. Und den zitiere ich jetzt. Es ist eine hohe Pflicht aller Schriftsteller und Dichter, an der Schaffung einer neuen Jugend- und Kinderliteratur mitzuwirken, die die demokratische Erziehung der heranwachsenden Generation fördert. Alle Gelehrten und Fachschriftsteller haben die hohe Aufgabe, durch Schaffung volkstümlicher, wissenschaftlicher und technischer Literatur der Jugend Kenntnisse in den Hauptfragen der Moderne, Naturwissenschaft und Technik zu vermitteln. Also es geht gleichermaßen um Belletristik und um Sachliteratur. Und da merkt man schon erstmal diesen Anspruch, dass Literatur für Kinder und Jugendliche eine große Bedeutung haben soll in diesem Land. Und das ist das eine, eine Wertschätzung von Kinder- und Jugendliteratur, die auch ein Stück weit aus der damaligen Sowjetunion kommt, wo das ja auch der Fall war.
Also du hörst schon, ne, das ging letztendlich um die Erziehung der sozialistischen Persönlichkeit. Und in den 50er und 60er Jahren steht im Mittelpunkt der Geschichten der sozialistische Realismus im Sinne von gemeinsam sind wir stark, wir stellen uns dem Feind entgegen, wir tun etwas für die Gemeinschaft, wir lernen gerne, wir bauen unsere sozialistische Gesellschaft mit auf, wir sind solidarisch und pflegen auch die Freundschaft. Was ich damit sagen will, also Kindheit wurde nicht als eine eigene Form des Daseins gewertet, sondern die Selbstwirklichkeit eines Kindes war immer etwas mit dem Kollektiv verwoben.
Ja, du hast mich ein bisschen gebrieft hier vor dem Podcast und mir erzählt, was so bekannte Bücher sind, in denen das ziemlich deutlich wird. Zum Beispiel Tinko von Erwin Strittmatter, die Geschichte eines 8-jährigen Jungen, der nach Kriegsende auf dem Land aufwächst. Und sein Großvater, der lehnt als Bauer so diese Zwangskollektivierung der Landwirtschaft strikt ab. Und sein Vater hingegen, die nächste Generation, hat also gute Erfahrungen auf sowjetischen Kolchosen gemacht und will dieses Modell eben im Dorf umsetzen. Und Tinko, der steht da so erstmal ein bisschen zwischen den Stühlen, positioniert sich dann aber langfristig auf die Seite seines Vaters. Eine wichtige Rolle nahmen damals auch eben die sowjetischen Autoren ein, hast du ja auch gerade schon gesagt. Zur Pflichtlektüre gehörten zum Beispiel Timur und sein Trupp oder auch der Zauberer der Smaragdenstadt, bis hin zu den vielen, vielen Märchen eben aus den verschiedenen Kulturkreisen, also aus den sozialistischen Bruderstaaten, also kaukasische Märchen, georgische Märchen etc.
Ja, und die Linie lässt sich also tatsächlich, wenn man das draufblickt, noch etwas weiter nach hinten verschieben. Ich habe das, wird jetzt auch nochmal Jana Mikota mit ins Spiel bringen. Jana Mikota ist Oberstudienrätin am Germanistischen Seminar der Universität Siegen und sie forscht und publiziert unter anderem zur Kinder- und Jugendliteratur und hat es auch noch etwas präzisiert.
Wir haben ja die Herausbildung einer sozialistischen, sozialkritischen Kinderliteratur der Weimarer Republik, die geprägt war von kommunistischen, sozialdemokratischen, linken Autoren. Und angetrieben hat sie tatsächlich das Bild, dass auch das proletarische Kind eine Literatur braucht. Und da gab es eine ganz rege Diskussion, die ja dann auch in die DDR hineingetragen wurde. Wie schafft man sozusagen für die Kinder auch eine eigene Literatur, die sich einerseits natürlich auch an bürgerlichen Erbe bedient? Man kann einen Erich Kästner nicht vernachlässigen, also auch nicht in Ostdeutschland. Aber man kann sich ja daran bedienen. Und ich denke, und natürlich sind Kinder wichtige LeserInnen. Das sind ja die, ist ja die Generation dann von morgen und wir dürfen Kinder nicht unterschätzen. Und ich denke, das haben sie auch nicht. Also diese Wertschätzung nicht nur des Kinderbuches, sondern des Kindes. Unabhängig davon, inwieweit es jetzt auch ideologisch gefärbt war und inwieweit eben auch ein Roman wie Tinko natürlich auch, ja, diese Hoffnung ausstrahlte, einen neuen Staat zu gründen und diese Idee. Und man lernte da auch ganz viel aus diesen Texten. Also auch etwas über die Denkmuster der damaligen Zeit.
Ja, okay, also ideologisch schon so die Erzählung von einem neuen Menschen, einem jungen idealistischen Land, passt ja auch gut so zum sozialistischen Narrativ. Aber was macht den größten Unterschied aus zwischen der ostdeutschen und der westdeutschen Kinder- und Jugendliteratur?
Bevor ich auf die Autorinnen und Autoren eingehe, lass mich noch mal einen historischen Bezug von Jana Mikota reinbringen.
Während wir ja in der DDR tatsächlich diese, also die Tradition Exilliteratur haben, russische Übersetzungen, und haben wir in Westdeutschland die älteren Texte, die Mädchenliteratur wird oft noch weiter gedruckt, also der Trotzkopf und wie sie alle heißen, also nach 1949. Dann kommen Übersetzungen aus den westlichen Ländern logischerweise. Und dann haben wir mit Pippi Langstrumpf, die ja 49 ins Deutsche übersetzt, übertragen wird, und Ottfried Preußler, also Texte, die ja auch so eine Art kindliche Autonomie, also viel mit Fantastik auch arbeiten und Kinderwelten und Erwachsenenwelten getrennt sehen. Also das ist nicht diese Verzahnung, während wir eben in der DDR die Texte haben, die sich für einen Aufbau einsetzen, also wenn gespielt wird, dann eben in politischen Kontexten und so weiter. Und das fehlt der BRD-Kinderliteratur. Und in den 60er Jahren wandelt sich das. Da kommt der große Paradigmenwechsel in Westdeutschland mit den 68er, Studierendenbewegung, Frauenbewegung. Und damit ändert sich auch die Kinderliteratur. Und jetzt haben wir diese Verzahnung von Erwachsenenwelt und kindlicher Welt. Und das Erstaunliche ist, wir haben dann ein realistisches Erzählen. Die Probleme der Erwachsenenwelt haben eben auch Einfluss auf die kindlichen Akteure. Sozialkritische Kinderliteratur taucht auf, während dann eben in den 70er Jahren in Ostdeutschland auch die beschädigte Kindheit thematisiert wird, dort aber so peu à peu die Fantastik Einzug hält.
Also, weil du gefragt hast, was macht diesen Unterschied aus? Also ich würde sagen, noch einen sehr wesentlichen Unterschied gibt es zwischen der ost- und westdeutschen Kinderliteratur. das ist der, dass in dem Ansehen der Autorinnen und Autoren nicht unterschieden wurde. Also kaum eine oder einer der namhaften Autorinnen und Autoren hat nicht für Kinder geschrieben. Und jetzt, um mal ein paar Namen zu nennen, Bertolt Brecht, Peter Hacks, Stefan Heim, Erwin Strittmatter, Volker Braun, Sarah Kirsch. Dann, also man hat ja verschiedene Zeiten, also und ab den 60er Jahren klappte das mit dem Optimismus der Aufbaugeneration nicht mehr so gut. Daher entstanden dann in der Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre Gedichte und Geschichten, die eben auch die Konflikte in der DDR thematisierten. Komplizierte Familien, Scheidung der Eltern, alleinerziehende Mütter, die sexuelle Aufklärung, was ja nicht kompliziert sein muss, aber Generationskonflikte oder Umweltzerstörung.
Also Konflikte, wenn es sozusagen Konflikte innerhalb des kleinen familiären Nukleus oder halt Pubertät und so weiter, aber nicht Konflikte mit dem Staat, das ist ganz wichtig.
Nee, das ist in Teilen, kommt es natürlich so, weil das ja immer auch einen Rückbezug hat. Und lass mich mal an der Stelle wirklich zwei sehr willkürliche Beispiele nennen. Zum Beispiel die fleißige Familie von Elisabeth Schor. Die Geschichte erzählt vom Alltag einer vierköpfigen Familie. Das sind Herr und Frau Schwein und Bruder und Schwester Schwein. Und über dem Bett der Bilder hängen die mit Aufschriften, ohne Fleiß kein Preis. Zeit ist Geld. Arbeit macht das Leben süß. Und jeden Tag flitzen sie los. Mama und Papa Schwein stürzen frühmorgens zur Arbeit. Fürs Frühstück hat es schon manchmal gereicht. Mama Schwein muss dann nach der Arbeit einkaufen. Und wenn sie nach Hause kommt, stellt sie sich in die Küche, während Herr Schwein zu seinem Auto in die Garage geht. Beim Essen durfte nicht geredet werden, weil Herr Schwein Zeitung liest. Danach hat Frau Schwein immer was im Haushalt zu tun, bügeln, putzen, waschen, während Herr Schwein immer weiter werkelt, bis dann irgendwann Bruder und Schwester die Reißleine ziehen und dann eine Idee haben.
Ist das eine verdeckte, versteckte Kapitalismuskritik des westdeutschen Systems oder des westeuropäischen kapitalistischen Systems? Weil dazu musst du sagen, Elisabeth Schor ist eine aus Irland freiwillig in die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte, überzeugte Sozialistin.
Das hat aber in dem Fall, glaube ich, nichts mit dem einen oder dem anderen zu tun. Das hat einfach damit zu tun, wie der Alltag in der DDR abgespielt hat. Und von dieser sogenannten Gleichberechtigung, die war halt doch nicht so gleich, wie man sich das möglicherweise gedacht oder gewünscht hat.
Also Herr und Frau Schwein waren eine ostdeutsche Familie?
Herr und Frau Schwein waren eine ostdeutsche
Familie. Okay, das war meine Frage.
Volle Kanne. Ich kann das mit meiner Familie sogar bestätigen. Das zweite Beispiel, genau, das ist so eins sozusagen meiner Lieblingsbücher von Christa Kotschig, Der Engel mit dem goldenen Schnurrbart.
Oh ja, du hast es mitgebracht.
Genau. Dies ist eine Geschichte, die erzählt von einem Mädchen, das ist eine 10-jährige Lilly und die wohnt hier in Berlin um die Ecke auf der Fischerinsel im Hochhaus. Also jeder, wer Berlin ist, weiß, wo die Fischerinsel ist. Das waren die berühmten Hochhäuser, die in der DDR gebaut wurden, wo auch nur besondere Menschen drin wohnen durften. Sie lebt halt gemeinsam mit ihrer wirklich temperamentvollen, lebenslustigen Mutter, die Kellnerin im Café ist. Und wie Lilly meint, wohl eher kein Glück mit Männern hat, weil inzwischen Papa 5 mit ihnen zusammen wohnt. Ah, ja. Der wiederum ist Bauarbeiter, trinkt gerne mal ein Bier und ist sonst wohl ganz nett. Also nun ja, beim Lesen, ne, das kracht es mir mächtig und die Macho-Manier macht einem das Lesen, also wenn man es heute nochmal liest, wirklich nicht gerade leicht. Aber Lilly sitzt, wie gesagt, hat Gelbsucht und sitzt beim Regen auf der Fensterbank. Und plötzlich sieht sie so etwas wie ein Nachthemd an dem Fenster vorbeifliegen und stellt sich heraus, dass es ein Engel ist, der in eine Pfütze fiel, Ambrosius heißt, wie ein normaler Junge aussieht, mit zwei Flügeln am Rücken und einem goldenen Schnurrbart. Der hat wiederum Langeweile im Himmel, weil er da den ganzen Tag im Chor singen, Sterne zählen und beten musste. Sie beide, also die beiden befreunden sich, haben nun keine Langeweile mehr. Der Engel darf bleiben. Und die Dialoge zwischen der Mutter und Lilly sind großartig, weil auf jeden Fall muss Ambrosius, das war ja klar, jedes Kind musste in die Schule. Das
okay,
war ja
okay, aber die Mutter nimmt Ambrosius auf.
Die nimmt ihn auf.
Als Adoptivkind.
Finde es zwar erstmal ein bisschen komisch, natürlich, okay. Alleine mit den Flügeln und so weiter. Aber sie sagt, okay, und das Lilly kann sie auch davon überzeugen, aber er muss sich an Regeln halten. Das ist ganz klar, ja. Also Regeln gibt es von früh bis spät. Jedes Kind muss in die Schule unter anderem und daher muss Ambrosius auch hin und da lässt die Mutter auch nicht davon ab. Ambrosius, also das Engelchen, beugt sich den Regeln und muss aber dafür wirklich völlig irdisch werden. Also das heißt, er muss seine Flügel verstecken, er muss ein Hemd anziehen, er muss Schuhe anziehen und so weiter und beginnt auch körperlich darunter zu leiden. Die Kinder wiederum mögen ihn, weil er immer seine Meinung sagt und den Lehren widerspricht. Also zum Beispiel, wenn es um die Frage der Entstehung der Erde und des Menschen geht. Und dann stellt er, natürlich als Engel, immer seine biblische Erklärung vor. Oder wenn sie gemeinsam über den Tod sprechen und was danach kommt. Und durch die gesamte Geschichte zieht sich die Konfrontationslinie von zwei unterschiedlichen Weltsichten, der sozialistischen und der religiösen. Und das ist so unterhaltsam, so klug und wirklich in so witzigen Dialogen erzählt, dass ich es an der Stelle auch wirklich tatsächlich nur noch mal empfehlen kann. Und darüber hinaus schafft es die Christa Kotschig auch darin, das Thema Sexualität zu entabolisieren.
Wird auf jeden Fall nicht umschifft. Ne? Also man könnte auch sagen, da wird ziemlich offen mit dem Thema Gleichberechtigung, Glauben und auch Sexualität umgegangen.
Also ja, und die Figuren werden jetzt wirklich individuell dargestellt und es werden auch kindliche Probleme beschrieben. Und die Kinder, in dem Fall halt bei dem Goldenen Engel, aber das kann, sind auch andere Bücher dafür stellvertretend, sind oft Außenseiter, die sich durch wirklich besondere Eigenschaften hervortun und die sich eben nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben und von denen letztendlich die anderen lernen können. Ich habe dann Carola Pohlmann auch gefragt, ob es Autorinnen und Autoren nicht auch als einen Weg gesehen haben, über die Kinder- und Jugendliteratur etwas mehr Kritik an der Gesellschaft zu üben, also so zwischen den Zeilen oder stillvertretend über die kindliche Person, der man ja fantastische Welten und ehrlich gesagt auch ein Revoluzzertum zugesteht.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass bestimmte Autorinnen oder Autoren bewusst diesen Bereich gewählt haben. Aber tatsächlich war man zum Teil etwas freier in der Gestaltung, weil Kinderliteratur auch von den Zensurbehörden durchaus ernst genommen wurde, aber vielleicht nicht ganz so jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde, wie das im Erwachsenenbereich war. Aber auch die Kinderliteratur war den Zensurbestimmungen unterworfen. Und das heißt, es mussten sogenannte Druckgenehmigungsverfahren eingefordert werden bei der Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel. Und dann gab es sowohl ein Verlagsgutachten als auch ein sogenanntes Außengutachten, von denen ja die Autoren und Autoren gar nichts wussten, die konnten die ja gar nicht lesen. Und da wurde auch bei der Kinderliteratur schon sehr streng geurteilt. Was mir aufgefallen ist, viele Botschaften waren eher als Bild möglich. Gerade in der Illustration war manches möglich, also wenn man an Manfred Bofinger denkt, der wirklich frech war und der auch mitunter in so politischen Zeichnungen frech war. Es gibt ein Plakat von ihm, da steht ein Mädchen wie Sterntaler, ein Pioniermädchen, hat ein Pionierhalstuch um, hält die Schürze auf und da fallen Sowjetsterne rein. Also ich meine, im Grunde genommen, da fallen die Sowjetsterne vom Himmel. Ist das ja schon... Also für sozialistische Verhältnisse fast blasphemisch. Aber das ging durch. Dieses Plakat konnte gedruckt werden. Und da hat man dann mitunter vielleicht nicht so genau hingeschaut.
Ja, das ist ein ziemlich gutes Stichwort, um auf Illustrationen von Kinder- und Jugendbüchern einzugehen. Die Autorinnen und Autoren in der DDR haben oft in einer wirklich beeindruckenden Weise mit so stilprägenden Illustratoren zusammengearbeitet. Und auch hier lassen sich einige Namen nennen, die auch über die Landesgrenzen hinweg als Künstlerinnen und Künstler wirklich bekannt waren. Also zum Beispiel Werner Klemke, Manfred Bofinger, sie hat es gerade schon gesagt, Ruth Mostner, Elisabeth Shaw hatten wir schon.
Ja, Herr Hirsch Heinrich oder die Schwalben-Christine, das sind richtig ikonografische Titel. Und es wurde in der DDR aber auch unabhängig von der Kinderliteratur sehr viel illustriert. Es gab eine große Kultur des illustrierten Buches. Und auch die Hochschulen wie die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig waren beste Ausbildungsstätten. Also wirklich mit Werkstätten Zeit und Raum zum Experiment. Und die Wertschätzung bezog sich immer auf die Kunst und eben nicht auf die Sparte, für die man gerade arbeitete. Und dazu auch nochmal Carola Pohlmann, weil das wirklich wichtig ist und, glaube ich, so eine Unterscheidung auch mit zu heute.
Das, was, glaube ich, sehr viele Menschen heute auch noch an der DDR-Kinderbuchillustration fasziniert. Das ist die große Breite und Fülle unterschiedlichster Stile, die alle nebeneinander möglich waren. Also da war zum Beispiel Ruth Mosner mit ihren von der jüdischen Kunst, Chagall, Anatoli Kaplan, beeinflussten Aquarellen, verträumt, poetisch. Auf der anderen Seite Klaus Ensikat mit seiner am 19. Jahrhundert geschulten Zeichenkunst. Man kann in der Kinderbuchkunst der DDR auch Einflüsse der Popart nachweisen, wenn man zum Beispiel an Thomas Schleusing denkt. Also es war ein breites Spektrum. Und was einen großen Unterschied zu heute ausmacht, das ist, dass Künstlerinnen und Künstler größere Entwicklungsmöglichkeiten hatten. Heute wird man sehr schnell auf einen Stil festgelegt, nämlich immer dann, wenn die Bücher sich gut verkaufen. Dann sind die Verlage ungeheuer interessiert, dann soll also auch noch das dritte und fünfte Buch möglichst genauso nachproduziert werden, weil es eben ein Renner ist, weil man damit Geld verdienen kann. Und dieses Geldverdienen spielte natürlich in einer nicht marktorientierten Literatur wie der DDR überhaupt keine Rolle. Und damit hatten die Künstlerinnen und Künstler selbst mehr Experimentiermöglichkeiten.
So, dann dürfte das auch auf jeden Fall ein zusätzlicher Unterschied nochmal sein zur westdeutschen Literatur. Die Kinderbücher verkauften sich grundsätzlich gut, aber man musste eben auch nicht so viel Geld damit verdienen. Aber wurden Kinder auch mit einbezogen, das höre ich raus, also danach gefragt, ob es ihnen gefällt oder eher nicht? Denn wenn ich mir so manche Bücher ansehe, dann sind sie teils auch ziemlich besonders, also nicht gerade so kindlich, wie man das heute umsetzen würde, nicht besonders eingängig, würde ich fast sagen.
Es gab damals tatsächlich jedes Jahr die Tage der Kinderliteratur. Und während dieser Tage kam es dann immer zu Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern und auch dann dort durchaus zu einem sehr selbstbewussten Austausch. Und man muss ja auch sagen, es sind ja in der Regel immer die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer und die Bibliothekarinnen, die immer sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob das Kinder auch verstehen. Und ehrlich gesagt, mir geht es jetzt mit meiner Brille als Erwachsene auch manchmal so und das finde ich eigentlich total doof, weil als Kind ist mir das ja selber auch nicht aufgefallen. Also es hat mich ja nicht gestört und wahrscheinlich verstehen Kinder dann doch oft mehr als Erwachsene und wir können ihnen was zumuten und sie wollen das ja auch.
Ja, das sehe ich bei meinen Kindern auch, muss ich sagen, wenn ich jetzt einfach mal so in meine Familie blicke. Also mein 9-Jähriger, der zitiert zum Beispiel regelmäßig Passagen aus Kinderbüchern, interpretiert dann aber auch wirklich im nächsten Schritt Metaphern und Bilder, die ich beim ersten Lesen nicht sofort verstehe. Und manchmal wiederholt er sogar so Dialoge. Das ist gerade heute Morgen auf dem Schulweg passiert sogar. Also er macht mich darauf aufmerksam, wie zum Beispiel der Zeichner eine Illustration gestaltet hat oder sogar, dass er, wenn er das Bild zeichnen würde, es anders machen würde. Also ich glaube, dass Kinder einfach viel wacher durchs Leben gehen als Erwachsene in dieser Hinsicht.
Wir haben jetzt natürlich sehr viel immer über das Buch gesprochen und wir sind auch mit dem Buch groß geworden. Aber natürlich stellt sich ja irgendwie die Frage, wie verändert sich das Leseverhalten in Zeiten der sozialen Medien, also in Zeiten von TikTok und Co. Und bekommst du deine Kinder eigentlich noch zum Buch?
Ja, tatsächlich leben wir natürlich in einer Zeit, in der die Medienlandschaft sich immer wieder verändert und die Abstände auch immer kürzer werden, also so eine Verdichtung. Ne? Also meine 14-Jährige ist zwar auch auf TikTok und Insta unterwegs, das war aber vorab auch ein großes Thema. Also da wollte ich auch wissen, was hast du denn da vor und wie verhältst du dich da, ne? Und ich finde es aber grundsätzlich echt bescheuert, das per se zu verbieten. Viele Inhalte wenigstens bei Instagram, bei TikTok weiß ich nicht, weil ich da nicht bin, aber bei Insta sind auf jeden Fall auch klug, haben auch einen ästhetischen Wert und ich finde es auch krass, was sie jetzt zum Beispiel als Userin für so ein professionelles Auge dadurch bekommen hat, ne? Für coole Fotos und auch Illustrationen, für Schatten, für Filter. Also es gibt ja auch ganz viele anspruchsvolle Medien, die gießen ja heute eigentlich die meisten Inhalte, die sie sonst auch so publizieren, in langen Artikeln gießen sie in Form von Instagram-Stories. Also wichtig, finde ich, ist irgendwie hier an dieser Stelle das sowohl als auch. Also Instagram bedeutet eben nicht, dass sie keine Bücher mehr liest. Das tut sie tatsächlich immer mehr. E-Books und Apps waren jedenfalls bei meinen Kids nie so sehr nachgefragt. Sie gehen gerade doch eher so zum klassischen Kinder- und Jugendbuch zurück. Und die meisten aus meinem Umfeld möchten eigentlich schon, dass ihre Kinder lesen. Also zumindest für ein paar Jahre.
Ihr merkt, das ist richtig mit den E-Books und Apps. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, dass die Kinder- und Jugendbuchverlage gemacht haben, dass es nicht funktioniert hat. Die hat sie wieder zurückgegangen und dachten erst, dass das ein großer sozusagen Schritt wäre. Der hat sich nicht verwirklicht.
Ja, zur Kinder- und Jugendliteratur, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, gehört natürlich auch die Illustration, also so die Bebilderung. Und darum wollen wir jetzt nochmal über die Rolle des Bilderbuchs und auch des Comics in der DDR sprechen. Ich fand dieses Thema ziemlich spannend für diese Podcast-Folge und du hast dann gleich gemeint, da musst du unbedingt mit Attac sprechen und den kennenlernen und mit ihm ein Interview führen. Ja, und so bin ich diese Woche dann in sein Atelier in Prenzlauer Berg gefahren und habe einen sehr netten, schon ein bisschen angegrauten Herrn kennengelernt, der in Ost-Berlin Punkrocker war und in der Comic-Szene sozialisiert und ziemlich aktiv. Und heute ist er Universitätsprofessor an der Burg Giebichenstein in Halle, also dort an der Kunstuni. Und dort lehrt er natürlich nicht unter seinem Künstlernamen Attac, sondern als Professor Georg Barber. Zuletzt erschien das Kinderbuch von ihm Piraten im Garten vor 2 Jahren. In seinen Büchern, da wimmelt es wirklich vor Figuren, da platzen auch wirklich die Farben. Und ich wollte zuerst mal wissen, ob es eigentlich stimmt, dass er schon mit 9 Jahren Illustrator werden wollte und was eigentlich seine persönlichen Erinnerungen sind, also an prägende Illustrationen, Zeitschriften und Bücher.
War sehr überschaubar in der DDR, die Veröffentlichungen. Und stimmt wirklich, dass ich mit 9 dachte, ich möchte Illustrator werden. Ich hatte vorher mal geschwankt zwischen Bauarbeiter, so dass man sieht, was man gemacht hat, oder Illustrator. Und da dachte ich, das ist besser, weil dann kann ich mir den Tag selber einteilen, kann ausschlafen. Und eigentlich fand ich es immer ganz schön, die Vorstellung, dass man arbeitet, seine Musik hören kann und Welten zu Texten geben könnte. So. Und in der DDR war die Illustration sehr präsent. Also viele Romane, Erzählungen wurden immer illustriert. Etwas, was heutzutage sehr, also durch den Westen nicht mehr passiert. Machen nur wenige Verlage wie die Büchergilde. Und damals in der DDR war es Standard. Und man konnte sich das sehr gut vorstellen, dass man zu Hause sitzt. Also es ist eigentlich wie so ein Regisseur. Man liest einen Text und macht dann eine Bebilderung dazu. Also lange Zeit war sehr, sehr wichtig. Und da ich auch viel richtig abgezeichnet war, Klaus Ensikat, der hat viele Kinderbücher illustriert, aber auch Erzählungen. Und dann waren natürlich viel, auch die tschechischen Illustratoren waren schon sehr präsent, also wie Jiří Trinka, der ja auch die Animationsfilme gemacht hat. Und dann war es sehr sporadisch. Comic gab es kaum. Also es gab eine Jugendzeitschrift, Frösi, wo ich später sogar illustriert habe, weil mein Onkel da stellvertretender Chefredakteur war. Da gab es dann manchmal so Bilderzählungen. Also der Begriff Comic tauchte eigentlich auch offiziell in der DDR nicht auf. Und dann gab es eine doch ein Comic-Heft-Magazin-Reihe Mosaik mit den Dicke Ducks, die war sehr präsent, hat man aber kaum gesehen, weil die immer vergriffen war.
Ja, da habe ich auch ein neues Wort gelernt von ihm, die sogenannte Bückware war das. Man musste also eine gute Beziehung zur Kioskdame haben, ein Abo hat es da nicht gegeben, ne? Und wenn man gut gestellt war mit der, dann hat sie sich gebückt unter den Ladentisch oder natürlich mit dem Kioskmann und der hat sich dann gebückt und unter den Tresen gelangt. Ja, ich habe Attac nach Werner Klemke gefragt, dem wohl bekanntesten Illustrator der DDR. Er hat ja viele Kinderbuchillustrationen gemacht, Grimms Märchen zum Beispiel oder auch das von dir schon erwähnte Hirsch Heinrich. Attac, der mochte Klemke nicht besonders, obwohl er eben Hirsch-Heinrich als Ausnahmewerk würdigt und auch immer seinen Studierenden vor Weihnachten vorliest. Also insgesamt sei ihm Klenke zu oldschool-mäßig, sagt er heute. Einfach eine andere Generation und Attacks Wurzeln, die sind eben die Comics, ne, Popkultur, er wollte Illustrator werden, aber ins Mosaik zu kommen, das war unmöglich für ihn. Und dann hat er eben mit anderen Freunden das erste DDR-Comic Fanzine gegründet, Renate. Kennst du scheinbar auch. Also Attack, der hat mir auf jeden Fall erzählt, wie schwierig es damals für ihn und für seine Kumpels war, an gute Comics ranzukommen.
Es gab das Französische Kulturzentrum in der Friedrichstraße, das hatte einen großen Einfluss. Es gab mal eine Ausstellung, auch Comics, französische Comics, mit einem Katalog, den man verschlungen hatte. Und die hatten auch, konnte man sich ausborgen, französische Comics dort. Und da sind wir dann eigentlich einmal in die Woche immer hingepilgert und da haben wir im Prinzip so die neuen Sachen, auch alle Tardy und Bilal und so, die haben wir da alle schon wahrgenommen. Und vor allen Dingen dann Tim und Struppi. Die Magazine selber, also die Comics selber, wurden ja eher, also offiziell durfte in der DDR keine erscheinen, keine, war ja sozusagen westliche imperialistische Ware und die wurden dann sozusagen von den Omas, die ja rüberfahren durften ab 65, die wurden dann rübergeschmuggelt. Also ich hatte dann ein paar Lucky Luke und Asterix Hefte und dann andere in meiner Straße hatten auch welche und dann hat man die sich sozusagen ausgeborgt und ausgetauscht und hat die dann zerfleddert wieder zurückbekommen. Und ich kann nur sagen, als dann das erste Mal ich im West-Berlin im Chromo Unfug den Comic-Laden stand und die ganzen Comics gesehen habe, die da, also das hat mich natürlich umgehauen, aber es waren für mich auch keine richtigen Comics, weil die waren alle neu. Da fehlte mir so ein bisschen dieses haptische, dass es irgendwas, ja, doch Underground oder irgendwas Gefährliches auch in sich hatte. Plötzlich konnte man die kaufen und waren nagelneu und die Spießer haben sie noch eingeschweißt.
Kannst du dich da auch noch dran erinnern?
Ja, absolut. Das ging ja dann auch von Hand zu Hand. Und ehrlich gesagt, es war natürlich trotzdem immer auch wirklich toll, was eigentlich Seltenes zu besitzen und davon zu wissen. Und noch besser war, wenn man da auch noch ein bisschen was mitmachen durfte oder mitmachen konnte. Und das kann ich schon verstehen. Klar, dass man dann nach der Wende, dass es ein bisschen langweilig wurde und plötzlich so Überfluss, der hat uns, glaube ich, alle etwas überfordert oder zumindest in diese Distanz erstmal wieder zurückgeführt. Und Antak hat ja dann zwischen 2002 und 2018 für das Magazin die Kolumnenreihe Zeitzeichner verantwortet, in der er vergessene Comic- oder Illustrationskolleginnen und Kollegen vorgestellt hat und auch gemalt hat. Und darunter sind dann auch wieder einige DDR-Kollegen wie Franz Zaulek, Volker Pfüller, Hans Ticher oder auch Bilderbücher internationale Kollegen, die in der DDR erschienen sind. Das heißt, er hat schon das im Blick genommen und auch wirklich weiter verfolgt, weil ja, sonst wäre es einfach vergessen, es wäre schade.
Sehr interessant, ne, dass das online noch nachzulesen ist. Und von dieser Kolumne hat er mir auch erzählt, die liegt ihm bis heute, merkt man, so richtig am Herzen.
Franz Zaulek war ein guter Kollege, den ich wirklich schätze. Auch Volker Füller war, den habe ich erst nach der Wende kennengelernt, aber er war damals, also zu DDR-Zeiten, mit seinen Plakaten sehr prägend, auch für mich. Das war, wenn man sich so die graue DDR vorstellte und da war dann so ein sehr poppy, kraftvolle Plakat, das war wirklich wie Punkrock in der Düsternis. So, ne? Das war schon sehr toll. Hans Ticher, denke ich, der hatte damals schon so ein bisschen, er hat ja eher Illustration und jetzt doch eher auch in der Kunst und auf jeden Fall ist er ja nicht vergessen, sondern er hat ja eine Art Revival, weil er war der einzige Pop-Artist von der DDR, also der jetzt auch sehr publiziert hat. Und der hat so diese ganze Rastertechnik, Separation, Druckgrafik und aber auch alles mit so einem ja, Pop-Art-Touch produziert. Und der ist also nicht zu Unrecht vergessen, der ist schon sehr präsent. Und dann gab es eine Gisela Neumann, die hatte einige sehr lockere Illustrationen gemacht. Da hatte ich dann irgendwann mal den Sohn als Student in Hamburg. Die hat dann aber nicht mehr illustriert. Aber ihre Bücher, die sie gemacht hat, die man manchmal auf dem Flohmarkt noch finden kann, die sind sehr schön.
Ja, sind dann doch noch einige prägende Namen, ist mir dann aufgefallen. Also schon eine richtige Szene. Ich habe Attac auch noch mal gefragt, ob er Illustrationen aus der DDR auch heute noch mit seinen Studierenden bespricht. Ne? Und er meinte so indirekt eher, also oft kommen die Studierenden selbst dann mit Illustrationen aus der DDR an, dann vom Flohmarkt gekauft, oder die Eltern kommen selber gebürtig aus der DDR und haben dann ihnen Namen von Artists genannt. Also diese Szene spielt schon eine Rolle in seinem Leben und auch an der Uni da, an der Burg in Halle. Aber interessant finde ich, dass er noch weiter zurückgeht in die deutsche Geschichte, wenn er eben von Illustrationen spricht. Und er sagt, durch die Shoah und auch durch die Immigration vieler jüdischer Künstler und Künstlerinnen in den 30er Jahren hat Deutschland einfach sehr viel Talent verloren. Und da war Frankreich einfach jahrzehntelang viel, viel weiterentwickelt. Er sagt, bei Illustrationen sind die Deutschen eher Spießer. Das fand ich auch interessant, das wusste ich auch nicht. Und Attac, der sagt auch ganz klar, ich bin froh, dass es die DDR nicht mehr gibt, also diese Freiheitseinschränkung eben als Künstler oder Künstlerin mal eben rüberzufahren und eine Ausstellung in Paris machen zu dürfen oder auch nur besuchen zu dürfen, da ist er froh, dass es heute geht. Das war natürlich eine große Belastung für ihn damals, aber eben die Sehnsucht auszubrechen, das hat die DDR-IllustratorInnen so gut gemacht. Also sozusagen der Hunger nach mehr, ne? Und am Ende waren sie fachlich, auch in der Vorstellungskraft, eigene Welten zu kreieren, um Längen besser als ihre westdeutschen Kollegen und Kolleginnen. Das ist jedenfalls die Meinung von Attac. Das ist nicht meine Meinung. Ich bin da Laie, ich kann das nicht beurteilen. Und er sagt, am Ende hat sich die Mühe auch gelohnt. Das zahlte sich dann nach der Wende aus. Denn viele von denen, die er genannt hat, und viele seiner Kolleginnen und Kollegen, die machten dann im wiedervereinigten Deutschland richtig Karriere.
Wie Henning Wagenbrett, Anke Feuchtenberger, Detlef Beck oder die PGA Glühende Zukunft und so weiter, die waren viel radikaler, provokanter und viel avantgardistischer als was im Westen passierte, weil im Westen natürlich die Szene für sich hin ja doch auch eingeschlossen war und überhaupt eher in ihren Klischee-Denken war. Und da waren eben so, gerade durch die DDR geprägt, dass man auf einmal alles machen konnte, war man, hatte man eine andere Radikalität. Und nicht ohne Grund sind die auch alle auch zu Recht an irgendwelche Professuren, an irgendwelchen Hochschulen und haben wirklich die Illustrationsszene geprägt.
Ja, und da wurde ich hellhörig bei einem Namen und habe mir gedacht, Mensch, da schließt sich mal wieder so ein Kreis. Sehr witzig, nämlich der gleich am Anfang genannte Henning Wagenbrett im O-Ton, von dem er hier erzählt hat, der nämlich hat das Cover für die letzte Platte der Banda Comunale aus Dresden gestaltet. Das ist eine Blaskapelle von dort, in der zufälligerweise mein Bruder mitspielt, und ich weiß auch, dass er dieses Cover bei ihm bestellt hat. Also passend auch der Titel des Albums, in diesem Fall Klein ist die Welt.
Die ist aber noch kleiner, als du denkst. Das ist dein Beispiel. Ich kann hinzufügen, Anke Feuchtenberger, die kenne ich wiederum sehr gut, weil sie hat damals in der Wendezeit für die Frauenbewegung im Osten die Plakate gemacht und auch für meine Zeitschrift Weiblich dann jedes Jahr den Jahreskalender, und die sind heute noch tolle Plakate. Da kann man sich jedes Mal drüber freuen. Aber ich muss noch mal sagen, ne, was Attac sagt, ich meine Henning Wagenbrett, Anke Feuchtenberger und so, das waren keine Kinder- und Jugendbuch-Illustratoren,
Ja, das
war
dann
Comic. Ja. Und das war dann schon für sozusagen, also für die 25-Jährigen,
weißt du, für die großen Kinder.
Für die Großen. Genau. Das waren auch andere Geschichten, ne? Das waren auch versponnene Geschichten und hat eine ganz eigene Ästhetik. Und das lässt sich, glaube ich, relativ schwierig miteinander sozusagen in
Vergleichen.
Sie standen wirklich sehr gut und haben wirklich diese unglaublich geprägt. Also gerade, das waren ja oft auch in Berlin, die PKH Glühende Zukunft, und das war großartig. Aber wie gesagt, ich muss nur mal sagen, ne, mit der Kinderliteratur, dann war sie, das war nicht miteinander so verwoben.
Also du hast mir noch eine Frage mitgegeben. Ich sollte nämlich den Maestro auch fragen nach seinem persönlichen Lieblingsbuch, was ihm besonders am Herzen liegt. Und ganz zum Schluss des Interviews, da ist er dann nochmal in den Nebenraum gegangen. Ich dachte, oh Mensch, der ist jetzt für 10 Minuten weg, nix da. Der war in ungefähr gefühlten 10 Sekunden wieder da. Es knatschten die Fußdielen und da holte Attac dann einfach ein super cooles illustriertes Buch, das ihn, wie er sagt, sehr geprägt hat, nämlich von Peter Hax, Judes Ratte, mit den Illustrationen von Klaus Ensikat.
Und dieses Buch hat mich schon geprägt und finde ich bis heute auch toll, wie jetzt so grafisch, wie die Räume und wie auch, da ist auch so ein Stück der 70er Jahre Pop-Art, was man dann bei Emmingholz, also auch dann im Westen ein bisschen gesehen hat. Ja, hier sieht man auch so was ganz Schönes, ist Illustration und trotzdem ist es fast wie so ein Comic aufgebaut, also... Und das war wirklich, also ich kann mich erinnern, dass ich so gezeichnet habe. Ich habe wirklich, das Buch lag danach und ich habe wie Klaus versucht da vorhin, sich hinzustricheln und auch so die Grauwerte und Räumlichkeit zu inszenieren. Ja, finde ich schon sehr großartig, dieses Buch.
East Side Stories. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Schön, dass es nochmal so persönlich wird am Ende, ne? Dass er da rumblättert und man absolut. Hört auch an seiner Stimme, dass ihn das wirklich noch bewegt.
Ja, ich fand interessant, dass wir relativ häufig bestimmte Namen gehört haben. Mhm. Und ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall unten reinschreiben in die Liste, worüber wir gesprochen haben. Und
bei den Shownotes.
Und nochmal Literaturhinweise geben, und damit sich wirklich Hörerinnen und Hörer nochmal nachgucken können, worüber wir uns hier so begeistert haben. Und machen wir noch einen Ausblick auf die nächste Folge?
Sehr gerne.
Ja, das wäre dann, so wie wir es vorgestellt haben,
Folge 3.
Dann in dem Bereich Pop und Lebenskultur. Und wir beginnen in dem Fall mit dem Schwerpunkt Architektur und Städtebau. Und ich würde es mal so ganz platt zusammenfassen, vom prunkvollen Bauen des sozialistischen Klassizismus bis zum preiswertigen Wohnraum in der sozialistischen Stadt und seinen vielen, vielen Nischen.
Diesen Podcast findet ihr in euren Lieblings-Podcatchern und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, sagen an dieser Stelle Łukasz Tomaszewski und
Annette Mennel von der Heinrich-Böll-Stiftung.
East Side Stories. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.